HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Piroth. Guten Abend.
Der Brexit hat erneut die Spaltung zwischen Protestanten und Katholiken offengelegt.
Aus unseren Reihen wurden viele von der IRA ermordet. Und das könnte jederzeit wieder passieren.
Der bevorstehende EU-Ausstieg hat Zweifel gesät, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen.
Nach einem Brexit wird die Landgrenze zwischen Irland und Nordirland zur EU-Außengrenze.
Wir sind hier vielleicht 600 Meter von der Grenze entfernt. Wie wird es aussehen? Sitzt hier dann wieder Polizei? Wie wird das alles werden?
Es könnte passieren, dass ein Austritt politisch das Rad um 15 bis 20 Jahre zurückdreht. Zurück in eine Zeit, in der die britische Armee hier im Norden war.
Irland ist neben Zypern das letzte geteilte Land Europas. Vereint aber war es bislang durch das Bündnis der britischen Inseln von Irland und Großbritannien und natürlich durch Europa. Die internationale Politik hat geholfen, den inneren Konflikt um Zugehörigkeit in einen Friedensprozess zu überführen, der Irland bis heute bestimmt. Doch mit dem Brexit wird in Zukunft mitten durch die grüne Insel eine europäische Außengrenze laufen. Da wird also eine Mauer hochgezogen, von der viele hofften, sie sei gesellschaftlich längst überwunden und von der viele befürchten, sie könnte den Konflikt im Norden wieder aufflammen lassen. Ein Konflikt, der seit dem politisch verordneten Frieden vor fast 20 Jahren unter der Oberfläche weiterschwelt. Dennoch sind sie da, das Misstrauen zwischen Katholiken und Protestanten, die Verletzungen und die Erinnerung in fast jeder Familie an Tote des Bruderkriegs. Und noch ist auch sie da, die IRA, wenngleich sie viele ihrer Waffen abgegeben hat. Neue Grenzen, alter Hass, Nordirland und der Brexit, so lautet unser Thema heute Abend in HR2, der Tag. An einem Tag, an dem die britische Premierministerin May die Austrittspapiere abgegeben hat. Jetzt gilt es also. Es gibt kein Zurück mehr, hat May heute gesagt. Jetzt müssen die Nordiren den Brexit mit ausbaden, den sie mehrheitlich mit 56% abgelehnt haben. Jetzt wird ihr auch somalerisches Land zur Grenzstation. Unser Schweizer Kollege Martin Aliot war in dieser Gegend unterwegs.
Malerisch und verwildert plätschert der kleine Fluss Fein zwischen der nordirischen Grafschaft Armagh und der irischen Grafschaft Monaghan. Das wird die Grenzlinie zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Heute ist da bloß Natur zu sehen. Eine steile Weide führt zu einem Bungalow, der die Gullionberge von Südarmagh überschaut. Ein etwas arthritischer Labrador waltet seines Amtes. Die 73-jährige Kate zog 1972 als Braut hier ein, im schlimmsten Jahr des Nordirland-Konflikts. Was meint sie zur Aussicht auf neuerliche Grenzpfähle?
I'm absolutely horrified. As far as I'm concerned, it is a most retrograde step.
Sie sei entsetzt. Das sei ein klassischer Rückschritt in die Vergangenheit. Kates Mann, ein Kleinbauer, lebt großteils von EU-Subventionen. Wird der britische Steuerzahler diese nun übernehmen?
He doesn't know. No one knows. He's not happy. He's not happy about it at all.
Das wisse niemand, aber ihr Mann sei äußerst besorgt. Kates Familie hat hier im einst von der irisch-republikanischen Armee rücksichtslos regierten, blutigen Grenzland viel durchgemacht. Und jetzt das.
I wish I could get out of the United Kingdom.
Am liebsten würde sie das Vereinigte Königreich verlassen. Inbrünstig saugt ein Kälbchen an den Fingern von Conor Casey. Mit wenig nachweisbarem Erfolg. Der 37-jährige gelernte Bauer bewirtschaftet 100 Hektar Weideland in den Hügeln der nordirischen Grafschaft Antrim. 160 Holstein-Kühe produzieren rund 1,5 Millionen Liter Milch für ihn pro Jahr.
As a dairy farmer in Northern Ireland, that's quite a lot to think about.
Für nordirische Milchbauern wirft die neue Grenze Probleme auf, denn 30% der hiesigen Milch, über 500 Millionen Liter im Jahr, werden von Molkereien in der Republik Irland verarbeitet. So schickt Casey seine Milch alle 2 Tage in die Grafschaft Sligo in der Republik, zur größten Genossenschaft des Nordwestens, Aurivo.
Economically, our milk couldn't have tariffs on it and us remain profitable.
Mit neuen Zollgebühren wären seine Gewinne futsch. Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb Casey gegen den Brexit gestimmt hatte.
Because I think Europe looks after the agricultural producers better than the British government.
Die EU trage der Landwirtschaft besser Sorge als die britische Regierung. England importiert seit 200 Jahren Nahrungsmittel, nicht zuletzt von der Nachbarinsel. Das prägt Mentalitäten. Davor fürchtet sich Casey.
Britain would have a cheap food policy, so theoretically.
In einem unabhängigen Großbritannien hätten billige Nahrungsmittel oberste Priorität.
Eben ist das angeklungen und so stellen wir uns Irland ja auch gemeinhin vor. Grafschaften, sattes Grün, Hügel, ein Fluss schlängelt sich hindurch, aber es ist eben auch ein sehr hartes Land, ein Land mit schwieriger Vergangenheit und die spielt auch in den Brexit mit hinein. Denn das Abstimmungsverhalten der Nordiren ist genauso gespalten wie die Bevölkerung. Da sind auf der einen Seite die Protestanten, sie haben mehrheitlich gegen den Verbleib in der EU gestimmt, also für raus, und da sind die Katholiken, ihre Mehrheit wiederum war für Europa, für Remain. Das ist also wie so oft in Irland wieder eine Glaubensfrage, auch beim Brexit und wie so oft eben auch historisch zu erklären. Versuchen wir das, schauen wir erstmal auf die Ausgangslage des Landes, bevor wir dann später über die Folgen für die Wirtschaft und für den Friedensprozess sprechen. Derek Scully ist deutscher Korrespondent der Irish Times in Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Scully, ziehen wir das also geschichtlich auf und fangen wir an mit den Protestanten. Die fühlen sich zugehörig zu Großbritannien. In ihren Stadtteilen wird der Union Jack gehisst. Hier werden die Bürgersteigkanten auch schon mal in den entsprechenden Farben angestrichen. Wie kommt das denn historisch gesehen, dass die Protestanten so pro London sind?
Ja, also um heute zu verstehen, wie so oft, muss man in die Vergangenheit blicken. Und diese Leute, die so London treu sind, das sind die Nachfahren von den Siedlern, die in den 17. Jahrhundert von König Heinrich VIII. Und von seiner Tochter Elizabeth große Flächen in Irland bekommen hat als Belohnung für ihre Treue. Das waren Protestanten, auch teilweise aus England und aus Schottland. Und nach wie vor haben sie das Gefühl, das gehört, die Ecke von Irland gehört ihnen. Aber das Problem ist natürlich, damals haben sie auch die Ureinwohner, die katholischen, verdrängt. Und diese Katholiken, ihre Nachfahren sind auch da. Und das ist seit 600 Jahren einfach diese Reibung, diese riesige Reibung, ist ein Konflikt um Identität, um Macht, aber wirklich um Lebensraum. Und es werden diese katholischen, protestantischen Etiketten benutzt und man könnte meinen, es sei hier ein Glaubenskrieg, aber wir sind hier nicht im Mittelalter. Es handelt sich wirklich um einen Machtkonflikt, um einen Politikkonflikt und Lebensraum. Und dieser Konflikt blieb ungelöst, auch als Irland damals in den 20er Jahren seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich ausgerufen hat. Die mussten damals der mehrheitlich protestantische Nordirland zurücklassen. Und das ging ein paar Jahrzehnten mehr oder weniger gut bis in den 60er Jahren. Und da ging es richtig los mit den Gewalt, die vielleicht Ihre Zuhörer kennen.
Wir erinnern uns da an Bomben in U-Bahn-Stationen, an diesen Bürgerkrieg auf den Straßen, an brennende Barrikaden, Molotow-Cocktails. Ist eine Wurzel dieses Konflikts, dass London da 1921, wie Sie sagten, mit Nordirland zum Gebilde geschaffen hatte, dessen Grenzen gar nicht natürlich gewachsen sind?
Ja, genau. Also Sie dachten, mit diesen künstlichen Grenzen haben wir die Irlandfrage gelöst. Sie haben das eigentlich nur eingefroren. Und in den 60er Jahren taute das auf, weil diese katholische Bevölkerung sagten, wir wohnen auch hier, das ist auch unser Land. Und sie fühlten sich in den 60er, 70er Jahren extrem benachteiligt. Also sie gingen auf die Straße, weil sie sagten, wir sind hier Bürger zweite Klasse. Aber ihre Protesten wurden mit Gewalt niedergeschlagen. Sie kennen vielleicht diese blutige Sonntag. Demonstration in Londonderry und durch diese harten Eingriff von den britischen Regierung wurde eine ganze Generation von jungen Männern radikalisiert und es ging einfach drei Jahrzehnte von blutigem Bürgerkampf mehr oder minder los und da hatte man terroristischen Gruppen und Subgruppen, kleinere abtrünnigen Gruppen auf beiden Seiten, protestantisch wie katholisch, sie nannten sich so, aber es hat natürlich nichts mit christlichem Glauben zu tun, sondern sie wollten diese irische Frage, die Irlandfrage mit Gewalt lösen.
Und das wurde ziemlich verharmlosend dann Troubles genannt. Um die 3.500, 3.600 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Dann gab es 1998 den großen Durchbruch, das sogenannte Karfreitagsabkommen. Was wurde damit politisch erreicht?
Was da politisch erreicht wurde, sowohl Dublin, aber auch London haben einfach die Hände losgelassen und sie sagten, okay, Nordirland, also Katholiken und Protestanten, verwalten sie sich selbst. Also sie bleiben ein Teil von dem Vereinigten Königreich, aber sie kriegen eine Regierung, ein Parlament, genau wie in Schottland und in Wales, also Selbstverwaltung. Und nur große Fragen wie Verteidigung oder Außenpolitik wird von London aus, aber alles andere, Sozialpolitik, Bildungspolitik, Polizeipolitik, sehr, sehr wichtig. Das wird von Ihnen gemacht mit neuen, neutralen Verwaltungsgremien. Dieser Karfreitagabkommen ist wie so ein Gleichgewicht. Es muss die zwei Teile der Gesellschaft, katholisch und protestantisch, Republikaner und Unionist, die müssen immer in einer Koalition vertreten werden. Und das ging von 1998 bis jetzt gut, bis vor kurzem. Und wir reden jetzt von die Frage in Irland, ob Nordirland vielleicht und nicht der Vereinigte Königreich und nicht Schottland, ob nicht Nordirland der erste Opfer von Brexit sein könnte.
Jetzt ist es aber so, dass dieser Friede, über den wir sprachen, dieses Abkommen, ja nie aktiv aus dem Volk herauskam, dass das den Iren, den Nordiren aufgezwungen wurde. Und so ist das denn eben auch keine gefühlte, keine gewollte Glaubenssache, sondern eine verordnete Realität und entsprechend brüchig. Inwiefern ist es denn an dieser Stelle der EU gelungen, dieses fragile Gebilde irgendwie und sei es künstlich zusammenzuhalten?
Ganz ein riesiger. Also das ist keine Errungenschaft nur von Nordirland oder von Dublin und London. Das ist auch eine europäische Errungenschaft und das darf nicht mehr, es muss einfach immer wieder betont werden, weil Nordirland ist extrem schwach, strukturell schwach. Es gab für viele Leute keine Aussichten und dieser Kampf war fast für vielen der einzige Ausweg aus einer aussichtslosen Situation. Und die EU hat zum Beispiel jedes Jahr Strukturfonds. Bis 2020 sollte eigentlich Nordirland 1 Milliarde Euro für Strukturpolitik, für Infrastruktur, um schwächere Regionen auf die Beine zu helfen. Dieses Geld stelle ich jetzt in Frage. Aber wenn der Wohlstand flöten geht, dann fragen sich viele Leute in Nordirland, genau wie in ihrem Beitrag, was wird aus uns? Und sie machen sich wirklich Sorgen, dass London nach Brüssel blickt. Und in Belfast fällt gerade 20 Jahre Friedenspolitik auseinander.
Sie selbst leben seit 17 Jahren in Berlin. Sie beobachten Ihr Heimatland also aus der Ferne. Vielleicht haben Sie dadurch auch den unverstellteren Blick. Was persönlich befürchten Sie in dieser Situation?
Ich befürchte, dass alles, was wir für selbstverständlich gehalten haben in den letzten 20 Jahren, das ist für jemanden wie ich, bin Jahrgang 77, also es war in den 80er Jahren so aussichtslos und was aus eine aussichtslose Situation Hoffnung kam, aber jetzt diese Hoffnung in Frage gestellt wird und nicht nur in irgendwelche schottische, vielleicht in zwei Jahren stimmen wir über irgendwas ab. In Schottland wird es keinen Bürgerkrieg geben, wenn sie eine Volksabstimmung halten, hoffen wir, aber in Nordirland, also dieser Frieden, dieser brüchige Frieden, es war wie Sie sagen, es ist ein künstliches Gebilde, aber es war das Beste, was zu tun war. dass das auseinanderfällt und einfach diese Fragezeichen. London hat keine Antworten für die Leute aus Nordirland und bisher gab es 20 Jahre Sicherheit. Das war mehr, als sie in der Vergangenheit hatten, aber diese brüchige Sicherheit, dieser brüchige Frieden wird in Frage gestellt, teilweise einfach durch reine Vernachlässigung von London.
Derek Scully ist deutscher Korrespondent der Irish Times in Berlin. Vielen Dank. Wir sprechen uns dann später am Ende der Sendung noch einmal. HR2 der Tag, neue Grenzen, alter Hass, Nordirland und der Brexit. Nun wird also eine neue europäische Außengrenze hochgezogen. Schockierend, hören wir. Und diese Aufregung erinnert uns daran, für wie selbstverständlich viele den Frieden und das freie Reisen inzwischen doch nehmen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da mussten viele Hürden überwunden werden, wenn eine nordirische katholische Autorin aus London einfach nur zu ihrem Geliebten in die alte Heimat Belfast ziehen wollte.
»Sie sind in Belfast geboren«, fragte der Sicherheitsbeamte auf dem Flugplatz. »Ja.« »Was ist der Zweck Ihrer Reise dorthin?« »Bei meinem Geliebten zu sein, das habe ich natürlich nicht gesagt.« Auf die Karte, die er in seiner Hand hält, habe ich »Forschungsarbeit« geschrieben. Ich erinnere ihn daran. »Ich möchte, dass Sie die Frage beantworten«, sagte er. »Ich führe Forschungsarbeiten durch.« »Wer ist Ihr Arbeitgeber?« »Ich selbst.« Ich bleibe bei meinen Antworten auf der Karte. »Ach, die reichen Müßiggänger«, sagt er. »Ich lebe von einem Stipendium.« Das war zu erwarten. Es ist jedes Mal so, wenn ich herüberkomme. Doch ich werde mich nie daran gewöhnen. »Wer bezahlt Ihr Ticket?« »Ich.« »Wie schade.« Er lächelt. »Und was haben Sie die ganze Zeit in England gemacht?« »Gelebt.« »Es versucht.« »In der Oxford Street ist gestern eine Bombe hochgegangen, einige ihrer Landsleute.« »Er ist ein kleiner Mann mit einem kleinen Job«, sagte Stuart, als er mich auf der anderen Seite empfängt. »Vergiss ihn.« »Das werde ich nicht.« »Nun leg dich nicht mit mir an.« Aber du könntest dir eine Menge Ärger ersparen, wenn du unter Nationalität nur britisch angeben würdest. Ich denke, beginne ich, aber ich beende den Satz nicht. Das nächste Mal werde ich schreiben. Ich weiß nicht.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen, vieles ist zusammengewachsen. Nordirland wurde aufgepäppelt mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro von der EU und Nordirland hat dank dieser Milliarden aus Brüssel, aber auch aus Washington und London einen kleinen Wirtschaftsaufschwung erlebt, der vor allen Dingen der Mittelschicht geholfen hat. Hinzu kommt, dass der Nachbar im Süden, die Republik Irland, ja ihrerseits schon lange kein europäisches Armenhaus mehr ist. Durch ihre laxe Steuerpolitik hat sie zum Beispiel IT-Konzerne hat sie Apple, Facebook und Google angelockt. Und durch die gemeinsamen Handelsbeziehungen hat von dem Boom auch ein kleines bisschen der Nachbar im Norden profitiert. Deshalb befürchten viele Nordiren, dass der EU-Ausstieg eine schmerzhafte und eine teure Amputation werden könnte. Stefanie Pieper mit einem Stimmungsbild von der Grenze.
Im Hafen von Warren Point fahren Arbeiter gerade mit Gabelstaplern das per Schiff angelieferte Bauholz in eine große Halle. Nebenan lagern Getreide und Tierfutter und auf dem Kai stehen Container voll mit Blumenerde. Hafenchef Peter Conway zeigt bei unserem Rundgang auf die grünen Hügel auf der anderen Seite des Flusses Newry.
Just across that small stretch of water, this is Northern Ireland, the United Kingdom, and over there is another European state. The Republic of Ireland.
Hier ist Nordirland, dort die Republik Irland, als Nachbarn vereint in der EU noch. Warren Point ist der zweitgrößte nordirische Hafen. Fast die Hälfte des hiesigen Umschlags landet im Süden oder kommt von dort. Conway fürchtet, dass dieser Handel schlagartig zum Erliegen kommt, weil seine Kunden dann lieber irische Häfen ansteuern würden.
In one foul swoop we could lose well almost half of our trade because they would just go straight to a port in the Republic of Ireland.
An der nordirisch-irischen Grenze gibt es seit mehr als 20 Jahren keine Kontrollen, keinen lästigen Papierkram, keine Wartezeiten mehr. Gut für die Lkw-Fahrer der Spedition Krones, die permanent zwischen dem Norden und dem Süden unterwegs sind. Firmenchefin Nicola Walker beunruhigt die Ungewissheit, die bei einem EU-Ausstieg droht.
So really at the minute, you know, it's very much the unknown is what would worry me and the implications on our business.
Sowohl Nicola als auch Peter sind Protestanten, die gespalten sind in puncto Brexit. Magie ist Katholik. Die tendieren eindeutig zum EU-Verbleib. Auch die Partei Sinn Féin, die den Bürgermeister von Warren Point stellt, kämpft dafür, anders als die protestantische Partei DUP. Dass ein Brexit den nordirischen Friedensprozess gefährden könnte, hält Fleischer Magie aber nur für Panikmache.
Ach, I don't think so, no. I think that's a lot of just scaremongering really in the whole politics aspect. I think people have moved on a lot from all that.
Böse Zungen behaupten, den katholischen Nationalisten käme ein Brexit ganz gelegen, weil sie die Chance für eine Wiedervereinigung des Nordens mit dem Süden Irlands wittern. Die junge Mutter Kelly hat bislang aber nicht beobachtet, dass Protestanten und Katholiken wegen der EU aneinander geraten.
No, not really. I don't think it'll affect the peace process at all. I think that's very tribal and those days are gone, thankfully.
Die Troubles sind lange vorbei, sagt die 30-Jährige zum Glück. Ein Zurück in die schwierige nordirische Vergangenheit will im Grenzort Warren Point niemand.
Nun aber der Schnitt, der Cut, der Brexit, den hat die britische Premierministerin May heute offiziell verkündet mit einem Kündigungsschreiben an den Europäischen Rat. Was ist aber nun, wo Großbritannien jetzt also auch amtlich besiegelt die EU verlässt? Premierministerin May hat ja selbstbewusst den harten Brexit verkündet, also auch den Austritt aus dem Binnenmarkt. Und dadurch würden ja dann Grenzkontrollen unvermeidbar zwischen dem britischen Landesteil Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland. Bedeutet das, dass zwischen Nord und Süd dann wieder eine Zollgrenze verläuft, dass eine fast 500 Kilometer lange Schneise durch die grüne Insel geschlagen wird mit Wachhunden, Uniformierten und Wachhäuschen, wo man dann geduldig darauf wartet, dass die Schranke hochgeht? Bislang ist diese innerirische Grenze weitgehend unsichtbar und vielleicht ist das auch das größte Verdienst des Friedensprozesses, dass es 200 unmarkierte Übergänge gibt, dass man da mit dem Zug oder Auto einfach durchfährt, dort, wo früher jeder Kofferraum auf Bomben hin untersucht worden ist. Markus Theurer ist Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in London. Ich habe ihn gefragt, sollte es so kommen, wie es nun ausschaut, dass Großbritannien der EU komplett kündigt, gibt es dann nicht nur einen harten Brexit, sondern auch eine harte Grenze?
Naja, das ist zumindest die große Befürchtung, die es in Irland gibt und speziell in der Grenzregion zwischen Nordirland und der Republik Irland. Es ist, Sie haben es gesagt, noch gar nicht so lange her, gut zwei Jahrzehnte ist der Friedensprozess ja erst alt, da gab es diese harte Grenze und da war das in einer der blutigsten Regionen Westeuropas. Sowohl Dublin als auch die Regierung in London sagen, eine harte Grenze müsse auf jeden Fall vermieden werden beim Brexit. Aber die meisten Fachleute sagen, sie können sich nicht so recht vorstellen, wie das denn eigentlich gelingen soll angesichts des harten Brexits, den London anstrebt. Die wollen raus aus dem Binnenmarkt, die wollen raus aus der Zollunion. Es gibt wenige Ökonomen, die daran glauben, dass wenn man die Maßgaben wirklich erfüllen will, dass dann eine harte Grenze vermieden werden kann.
Bislang sind die Iren in Nord und Süd ja durch offene Grenzen und durch einen gemeinsamen Binnenmarkt zu einer wirtschaftlichen Einheit ja schon sehr nahe gekommen. Die gemeinsamen Handelsbeziehungen, die haben Annäherung gebracht, die haben die beiden Teile eng miteinander verwoben. Und wir haben es vorhin schon anklingen lassen, da konnte Nordirland ja auch mit profitieren vom Wachstum in Irland. Was, wenn das aufgekündigt wird? Welche Einbußen kommen da auf Nordirland zu?
Tag rund 20.000 Berufspendler, die zwischen Nord und Süd und Süd und Nord zum Arbeitsplatz pendeln und abends wieder heim. Wichtig ist auch, dass für Nordirland, Irland ein sehr wichtiger Wirtschafts- und Handelspartner ist. Und die nordirische Wirtschaft ist ja auch heute noch nicht auf Rosen gebettet. Also sie haben eine überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, sie haben ein deutlich geringeres Einkommen pro Kopf als in Gesamtgroßbritannien. Die Regionalregierung hat ein gewaltiges Haushaltsdefizit. Also sprich, wenn da jetzt der Brexit einen weiteren Rückschlag bringen sollte, auch wirtschaftlicher Art, dann wäre das sicher sehr bitter für Nordirland, ja.
Wenn wir jetzt sagen, Nordirland wäre nach dem Brexit nicht mehr so wettbewerbsfähig, deshalb könnten dann zum Beispiel auch Unternehmen in die Republik Irland abwandern. Was genau macht denn die Situation in Nordirland nach dem Brexit so teuer?
Das ist eine interessante Frage, ob es da zu Umsiedlungen kommen wird. Wenn man sich mit Leuten dies und jenseits der Grenze unterhält, dann kann man beide Argumentationen hören. Es gibt zum Beispiel auch in Irland, in der Republik Irland im Süden, die Befürchtung bei Wirtschaftsvertretern, die sagen, Moment mal, werden jetzt vielleicht unsere Unternehmen, die bisher sehr stark Handel mit Großbritannien treiben, werden die jetzt einfach in den Norden umziehen, um weiter diese Geschäftspartner in Großbritannien bedienen zu können. Das ist ja genauso plausibel, wie umgekehrt zu sagen, nordirisches Unternehmen, das jetzt sehr stark mit der EU verflochten ist, das geht dann in den Süden. Das ist im Moment noch gar nicht so ausgemacht, erstens, ob es tatsächlich zu größeren Umsiedlungen von Unternehmen kommt und zweitens natürlich auch, in welche Richtung das gehen wird. Das wird sehr interessant sein zu beobachten.
Und wenn wir jetzt vom Worst Case ausgehen, heißt das, der Brexit könnte Nordirland vielleicht sogar in eine Wirtschaftskrise stürzen?
Ja, das ist mit Sicherheit die Befürchtung, die es gibt und eben nicht nur in eine Wirtschaftskrise, sondern auch in eine politische Krise, die wirklich ganz große Befürchtung in Irland ist ja, dass der Bürgerkrieg wieder aufflammt. Wenn diese harte Grenze wieder kommt, dann werden da Zöllner stehen. Die allgemeine Erwartung ist, dass diese Zöllner sofort attackiert werden von den sogenannten Dissidenten. Also das sind Republikaner, die den Friedensprozess nicht mittragen werden. Wenn die Zöllner angegriffen werden, dann wird den Briten nichts anderes übrig bleiben, als da Militär hinzustellen, um die Zöllner zu schützen. Und so kommt genau diese verhängnisvolle Spirale möglicherweise wieder in Gang und es wird die Gewalt möglicherweise zurückkehren an der irischen Grenze. Das ist die wirklich große Befürchtung. Und das hätte natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen.
Nun ist die Kündigung also heute in Brüssel eingegangen und ab dem Zeitpunkt tickt dann auch die Uhr. Das heißt, ab sofort greift der Vertrag von Lissabon und der sieht eine Frist vor von 2 Jahren. Innerhalb dieser Frist müssen dann die Details für den Austritt allesamt geklärt werden und da sagen jetzt Kritiker, das schaffen die nie im Leben in der Zeit. Was, wenn nicht? Was passiert dann schlimmstenfalls?
Der Worst Case, der schlechteste Fall wäre wohl, dass man sich nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen kann, aber auch nicht auf eine Übergangsfrist. Und dann würden Großbritannien und die EU sehr wahrscheinlich zurückgeworfen werden auf die Mindeststandards der WTO, der Welthandelsorganisation. Es käme dann wieder zu Handelszöllen, die in einigen Branchen wirklich schmerzhaft wären. Der Dienstleistungshandel wird von den WTO-Regeln nur sehr marginal abgedeckt. Das wäre für die Briten ziemlich schlecht, weil Finanzdienstleistungen sind der wichtigste Exportschlager der Briten. Also sprich der Londoner City, dem Londoner Bankenviertel, wäre damit überhaupt nicht gedient. Das wäre wirklich der schlechteste Fall und Ökonomen warnen auch wirklich davor, dass es dazu kommt.
Markus Theurer, wirtschaftspolitischer Korrespondent der FAZ in London für Großbritannien und Irland. Nordirland würde, was seine Freiheiten anbelangt, also um Jahre zurückgeworfen, wirtschaftlich. Politisch hat es Jahre gedauert, bis Nordirland Frieden fand. Das schildert auch die nordirische Autorin Anne Devlin Mitte der 80er Jahre. Sie will zurück von London nach Belfast zu ihrem Geliebten. Eine strapaziöse Personenkontrolle hat sie bereits hinter sich. Nun fährt sie mit dem Taxi durch die nordirische Hauptstadt.
Ich komme wie ein Besucher zurück. Das ist immer so. Und ich werde auch wie einer behandelt. Auf der Black Mountain Street, die vom Flughafen wegführt, wird es dunkel und der Taxifahrer sagt, sehen Sie den orangefarbenen Schimmer dort unten, gleich hinter der Autobahn? Ja, das sind die Lichter vom Cache. Für Uneingeweihte wirkt es wie ein Fußballstadion. Welche Straße ist das? Frage ich Stuart, als wir am Haus meiner Eltern vorbeifahren. Sein Vater ist Werftarbeiter. Sinn Féin ist der politische Flügel der provisorischen IRA, ist auf dem Giebel gemalt. Westminster ist der politische Flügel der britischen Armee. Da ist Andersons Town, sagt der Taxifahrer. Stacheldraht durchzieht die Blumenbeete im Garten meines Vaters. Letztes Frühjahr hatte eine Patrouille seine Krokusse zertrampelt. Morgen werde ich hingehen und ihnen sagen, dass ich nach Hause gekommen bin, aber nicht jetzt gleich. Stuart ist nicht scharf drauf. Sie werden mich nicht akzeptieren, sagt er. Ich bin schon mal verheiratet gewesen. Sie werden dich überreden, nach England zurückzugehen. Das werden sie nicht, entgegne ich beharrlich. Aber ich habe dieselbe alte Angst. Seine erste Frau lebt in Ost-Belfast.
ergänzt mir an dieser Stelle noch, Ost-Belfast ist das protestantisch dominierte Viertel. HR2 der Tag, neue Grenzen, alter Hass, Nordirland und der Brexit. Ein Land, das Gewaltexzesse inzwischen seit Jahren überwunden hat. Mitbekommen hat die damals Peter Neumann, heute Experte für islamistischen Terror und Direktor des renommierten King's College in London. Er war seinerzeit für ein Jahr Student in Belfast. Und er beschreibt nun im Vorwort seines Buches »Der Terror ist unter uns«, dass ihn die damalige Brutalität immens verstörte. Vor allen Dingen die Geschichte der sogenannten Shankill-Schlechter. Hören wir eine Passage.
Shankill ist ein protestantisches Stadtviertel im Westen von Belfast, das direkt an die katholische Falls Road grenzt. Hier hatte der Konflikt in den späten 1960er Jahren begonnen und hier war es stets am bittersten. Bis heute steht zwischen den zwei Vierteln eine Friedensmauer, die von der Polizei geschlossen wird, wann immer es kracht. Direkt hinter der Mauer befand sich das Elternhaus von Lenny Murphy, 1952 bis 1982, dem Gründer und Chef einer protestantischen Bande, die Mitte der 1970er Jahre 2 Dutzend Katholiken umbrachte. Was Murphy und die Shankill-Schlechter so bemerkenswert machte, ist nicht, dass sie Mitglieder der anderen Konfessionen töteten. Auch die Anzahl der Opfer war im Nordirland der 1970er Jahre nicht außergewöhnlich. Das Schockierende war die Art und Weise, mit der Murphy und seine Männer vorgingen. Immer wieder fuhren sie spät nachts durch katholische Viertel, zerrten ihre Opfer ins Auto und schlugen sie bewusstlos. Anschließend brachte man sie ins Hinterzimmer eines Pubs, quälte sie stundenlang, zog ihnen bei vollem Bewusstsein die Zähne oder hackte ihnen Arme und Beine ab. Besonders grausam war die Ermordung eines 48-jährigen Katholiken, Tom Madden, die der Journalist Martin Dillon in seinem Buch »The Shankill Butchers« beschrieb. Sie bearbeiteten seinen Körper genau wie ein Bildhauer ein Stück Holz oder einen Stein. Am Rücken und an den Oberschenkeln sah man lange Schnitte. Insgesamt zählte der Pathologe bei der Obduktion 147 Stichwunden. Keine davon war tödlich. Madden verlor mehrmals das Bewusstsein und wurde von seinen Peinigern jedes Mal wiederbelebt. Eine Frau, die in der Nähe lebte, gab an, dass sie gegen 4 Uhr morgens einen Mann schreien hörte: »Tötet mich! Tötet mich!«
Ein Auszug aus dem Buch »Der Terror ist unter uns« von Peter Neumann. Und es gibt ja tatsächlich in Nordirland immer noch Menschen, die den größten Teil ihres Lebens zum Beispiel für die IRA gekämpft haben, für die irisch-republikanische Armee oder eben für die Gegenseite, die nicht so einfach von ihren Überzeugungen lassen können, die glauben, es ihren toten Kameraden schuldig zu sein, den Kampf weiterzuführen. Bernhard Moltmann ist bei uns im Studio von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Moltmann, sind diese Vorurteile, diese Nationalismen, diese Feindseligkeit, der Hass, sind die aktuell in Nordirland also nur politisch, also künstlich ruhig gestellt?
Sie sind in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen natürlich vorhanden, aber ein großer Erfolg des Friedensprozesses ist es, das ist der republikanischen Partei Sinn Féin. Und hier, finde ich, muss man den Namen von Martin McGuinness nennen, der in der letzten Woche gestorben und begraben ist, dass er diesen Hass eigentlich überführt hat in eine politisch zu führende Konfrontation und der Gewalt abgeschworen hat. Wenn Sie so wollen, es gibt noch diese Gruppierungen, aber die sind sozusagen Dissidenten und Martin McGuinness hat sehr deutlich diese Art von Republikanismus als Verrat am Frieden gegeißelt.
Es gibt aber noch so eine gewisse Form von Trennung, könnte man sagen. Wie macht die sich im Alltag bemerkbar?
Das hängt davon ab, wohin sie schauen, wohin sie sich bewegen. Sowohl Derek Skelly als auch Hep Theurer haben da schon davon gesprochen. Hinter dem Konflikt liegen natürlich auch soziale Spannungen. Das heißt, die Mittel- und Oberschicht und gerade auch die katholisch orientierte Mittel- und Oberschicht, die lebt eigentlich in einer wohlwollenden Apartheid mit ihren protestantischen oder unionistischen Nachbarn oder nur bei den Marginalisierten, bei dem Prekariat, da finden sie noch diese Konfrontationen. Und das ist auch der Ort, wo sie eben diese Friedensmauern, diese Peace Walls sehen, von denen man immer wieder in Belfast hört und sieht.
Jetzt ist die Situation in Nordirland ja nicht nur die, dass man nicht so genau weiß, was der Brexit bringen wird, sondern auch die, dass es immer noch keine Regierung gibt, dass die Koalitionsgespräche geplatzt sind, dass der Provinz zum 3. Mal innerhalb eines Jahres Neuwahlen drohen. Was ist da los?
Ja, das ist eigentlich durch den Brexit passiert, dass die Normalität, die man die letzten 10 Jahre lang hatte, seit 2007 funktionierte die Selbstverwaltung, es hat 3 Legislaturperioden der Parlamentarischen Versammlung gegeben, dass die jetzt unterbrochen worden ist, und zwar nicht so sehr durch Sachfragen, die ließen sich ohne weiteres lösen, sondern durch fundamentale Fragen, die wieder aufgebrochen sind, weil eben der politische Konsens durch den Brexit, durch das Misstrauen und die Unsicherheit, von denen Derek Skelly schon gesprochen hat, wieder ausgelöst worden. Es wird jetzt um Symbole gestritten, es geht um die Anerkennung der irischen Sprache, es geht um die Förderung der verschiedenen Identitäten, der kulturellen Identitäten, es geht um Flaggen, es geht um diese ganzen Dinge, die emotional sehr stark belastet sind.
Und was sagt uns das aus über den Zustand einer Gesellschaft?
Es ist eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit, vor allem die Vergangenheit des Gewaltkonfliktes, noch nicht aufgearbeitet und geklärt hat und noch darüber streitet, was wirklich die Wahrheit ist.
Es ist ja immer wieder zu lesen, zu hören, dass die Abgehängten in Nordirland nach dem Brexit noch weiter abgehängt werden durch drohende wirtschaftliche Einbußen, dass dann die IRA wieder aufleben könnte, dass sie das Land wieder terrorisieren könnte mit Bomben, mit Attentaten. Wie schätzen Sie das ein? Ist die IRA wieder reaktivierbar?
Nein, da würde ich also zur mentalen und zur politischen Abrüstung raten. Die Gruppe der Dissidenten, also der gewaltbereiten Akteure auf beiden Seiten, sowohl der Unionisten oder Loyalisten als auch bei den Republikanern, die wird auf etwa bis 300 bis 500 Personen geschätzt und die sind der Polizei hinreichend bekannt. Man darf nicht vergessen, dass diese Art politisch maskierte Gewalt weitgehend sich auf Gewaltkriminalität stützt, also auf Drogenhandel, auf Erpressung und auf den Handel von gefälschten Produkten. Das hat mit politischen Zielen nichts mehr zu tun.
Aber es könnten vielleicht durch den Brexit, wenn er denn dann hart vollzogen wird, geheilt geglaubte Wunden wieder aufreißen. Bernhard Moltmann war das von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. 2-mal haben wir nun schon von Anne Devlin gehört, wie es früher in Nordirland war. Ein Zustand, den sich die Menschen dort wahrscheinlich auch nicht mehr zurückwünschen. Hören wir eine letzte Passage. Die Rückkehr der Nordiren ist gescheitert. Sie beschließt, doch wieder Belfast und ihren Geliebten zu verlassen. Und dann endet die Reise genau so, wie sie angefangen hat.
Schick deine Ferienfreundin dorthin zurück, wo sie hingehört, oder wir machen sie fertig und dich auch. Er starrt auf die Uhr. Ich möchte wissen, wie Sie das rausbekommen haben. Er sitzt auf dem Bett. Könnte es deine Frau gewesen sein? Er sieht gekränkt aus. Das habe ich ihr nicht gesagt, erwidert er. Ich packe gerade einen großen Koffer auf dem Dachboden, wo wir schlafen, als er die Treppe heraufkommt. Die Polizei sagt, dass jeder, der eine Drohung wirklich ernst meint, dich nicht vorher anrufen würde. Sie kommen nicht hierher. Hör zu, ich möchte, dass du mich zum Flugplatz bringst. Und ich möchte, dass du auch packst. Ich habe morgen Unterricht, sagt er. Ich muss die Kündigungsfrist von 3 Monaten einhalten. Tu das. Lehrerstellen sind schwer zu bekommen, sagt er und schaut umher. Was für ein Ort es auch sein mag. Es ist meine Heimat. 17.45 Uhr, Heathrow. Ich verlasse das Flugzeug ohne ihn. Wen beobachten Sie jetzt? Ihn oder mich? Plötzlich tritt ein Mann vor mich hin. Oh Gott. Können Sie sich irgendwie ausweisen? Was ist der Zweck Ihrer Reise?
Anne Devlin, 1984. Hier ist HR2 der Tag, neue Grenzen, alter Hass, Nordirland und der Brexit. Unser Thema heute Abend am Tag der Kündigung. Das Vereinigte Königreich hat heute also Artikel 50 des Lissabon-Vertrages aktiviert und wird die Europäische Union verlassen. EU-Ratspräsident Tusk hat das britische Austrittsgesuch in Brüssel in Empfang genommen und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Auch nicht für die Republik Irland, auf die wir heute Abend natürlich auch schauen müssen, weil sie so eng mit Nordirland verflochten ist. Eng verflochten ist sie aber vor allen Dingen auch mit dem Königreich, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, so sehr wie kein anderes europäisches Land. Der irische Premierminister hat einmal aus- und vorgerechnet, dass der Handel mit Großbritannien mehr als 1 Milliarde Euro in der Woche ausmacht. Ralf Socek lebt an der irischen Westküste. Er ist deutsch-irischer Journalist und Korrespondent für die Taz, für Großbritannien und für Irland. Ich habe ihn gefragt, mehr als 1 Milliarde Euro in der Woche, geht die der Republik Irland dann in Zukunft nach dem Brexit also flöten?
Wir hoffen ihr, dass das natürlich nicht passiert und sicherlich werden sie auch zu irgendwelchen Handelsabkommen kommen. Ich meine, es gibt ja so viele offene Fragen noch bei der ganzen Geschichte. Zum Beispiel, was passiert mit der Grenze? Wird die Grenze geschlossen? Werden wieder Kontrollen eingeführt? Ich meine, es sind ja täglich auch mindestens 30.000 Menschen, die Grenze überqueren auf dem Weg zur Arbeit in beiden Richtungen. Also die Fragen, ja, ich meine, jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt muss man mit den Verhandlungen anfangen. Und sicher, man macht sich große Sorgen in der Republik Irland, aber noch mehr macht man sich Sorgen in Nordirland, glaube ich.
Zumal die Republik Irland ja drin bleibt in der EU, also muss sie vielleicht vor einem Brexit, der nur vor ihrer Haustüre vollzogen wird und nicht im Land selbst, gar nicht so sehr Angst haben?
Naja, die Angst ist natürlich trotzdem da, weil eben der Handelspartner eben Großbritannien ist und der ist dann nicht mehr in der EU, genauso wie Nordirland nicht mehr in der EU sein wird. Die britische Regierung hat zwar jetzt vor kurzem, glaube vor 2 Tagen angekündigt, dass falls die Nordiren für eine Vereinigung mit der Republik Irland stimmen, dass sie dann automatisch in der EU sein würden, genau wie damals mit der DDR und der Bundesrepublik. Aber da gibt es bisher überhaupt keine Mehrheiten dafür. Also man weiß überhaupt nicht genau, was passieren wird. Ich meine, Nordirland im Augenblick nicht mal eine Regierung.
Wir sprechen da jetzt gemeinhin auch von Handelshürden, die Irland in Zukunft, also nach diesem vollzogenen Brexit, dann drohen. Was heißt denn das eigentlich genau, Handelshürden?
Naja, man würde Schutzzölle geben, man müsste Zölle bezahlen und genauso bei den ganzen Exportgeschichten und Großbritannien ist eben der größte Abnehmer für irische Produkte, gerade landwirtschaftliche Produkte. Wenn die dann mit Zöllen belegt würden, dann wäre die Republik da vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber wie gesagt, es ist noch früh. Man wird sicherlich da auch zu irgendwelchen Abkommen kommen und die Verhandlungen werden jetzt ernsthaft beginnen müssen, dass man da zu irgendeiner Lösung kommt. Es gibt zum Beispiel auch dieses Abkommen, was ja älter ist als die EU, dass die Reisemöglichkeiten da sind, also ohne Pässe und ohne Ausweise. Das gab es schon vor der EU und das wird auch weiterhin bestehen bleiben, dass der freie Personenverkehr zumindest gesichert ist. Aber mit dem Warenverkehr sieht es eben anders aus.
Könnte es denn sein, wenn wir jetzt gerade schon am Spekulieren sind, Sie sagen, es ist noch sehr früh, das stimmt natürlich auch, dass viele gut bezahlte Arbeitsplätze zum Beispiel dann auch von London nach Dublin verlagert werden, also zum Beispiel Bankenjobs oder die von Finanzdienstleistern. Geht sich das am Ende vielleicht sogar aus?
Ja, meine, sicherlich werden sich viele Firmen und gerade eben auch Banken, wir haben es ja schon zum Teil auch schon getan, dass sie sich in Dublin angesiedelt haben. Aber es sind dann doch eher Dependancen, die jetzt nicht großartige Arbeitsplätze schaffen, sondern man siedelt sich in Irland an, um eben noch einen Fuß in der EU zu haben. Ob sich dann wirklich für Irland lohnen wird am Ende, ist die Frage. Ich meine, im Augenblick lebt Irland zum Großteil eben von der niedrigen Steuern, eben der niedrigen Körperschaftssteuer, weil es sehr viele Unternehmen gibt, die sich deshalb in Irland angesiedelt haben, gerade US-Unternehmen. Und das ist nicht die zweite Gefahr, die Irland droht, wenn Trump ernst macht und die Steuern senkt für Unternehmen und um die Unternehmen eben wieder zurückzulocken in die USA. Das wäre ein noch größerer Schlag, glaube ich, für Irland. Es gibt über 1000 US-Unternehmen in Irland, die eben von dieser Steuerfreiheit, also nicht Freiheit, aber de facto Steuerfreiheit profitieren.
Auch von den laxen Steuergesetzen.
Ja.
Die Republik Irland hat sich ja wie die katholischen Iren im Norden immer schon die Wiedervereinigung erhofft, gewünscht von Nord und Süd und genau deshalb auch Sympathien gehegt für die IAA, die ja versucht hat, genau das herbeizubomben. Würden Sie sagen, wenn nun die wirtschaftlichen Einbußen durch den Brexit für Nordirland und die Republik so drastisch sind, könnte das am Ende vielleicht doch für eine Wiedervereinigung sprechen? Also dafür, dass die Insel als ganzes EU-Mitglied bleibt und dann der Norden aus der Union mit Großbritannien austritt?
Ja, das hoffen natürlich viele. Im Augenblick sind die Umfragen allerdings nicht so. Also ich glaube, für den Protestanten wünschen sich 3% eine Wiedervereinigung jetzt. 12% rechnen damit, dass die später kommen wird. Aber das war Katholiken glauben nur 12%, dass jetzt eine Wiedervereinigung kommen würde. Aber 60% glauben, dass es noch während ihrer Lebenszeit passieren wird. Ja, klar. Ich meine, die wirtschaftliche Frage wird sich dann stellen. Wenn die Einbußen dann wirklich so groß sind, dann ist wahrscheinlich ein Hemd näher als die Hose. Und auch die Prinzipien, die eben die Protestanten hegen, die sagen, ja, wir sind britisch. Wenn es dann wirklich an den Geldbeutel geht und die Vorteile einer Wiedervereinigung deutlich würden, könnte natürlich sein, dass es zu einer Wiedervereinigung kommt. Ich meine, wer hätte es in Deutschland gedacht? In Irland denkt im Augenblick niemand so richtig dran, aber die Zeiten ändern sich.
Unser Thema heute Abend ist neue Grenzen, alter Hass, Nordirland und der Brexit. Wie beobachten Sie das? Haben Ihre Leute in Irland da ebenfalls Sorge vor den Konsequenzen, also vor dem neuen Aufflammen auch in Nordirland?
Nicht unbedingt. Also ich glaube nicht, dass es zu der gewalttätigen Auseinandersetzung wieder kommen könnte. Sicherlich kann man Anschläge nicht verhindern. Ich meine, das sieht man ja bei den Islamisten auch, da reichen ein paar Leute oder ein Einzelner sogar. Aber um eine bewaffnete Kampagne, wie die IRA sie führte, über mehrere Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, braucht man die Unterstützung der Bevölkerung. Und die ist nicht mehr gegeben. Ich meine, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass man abends unbehelligt ausgehen kann, dass man sich nicht durchsuchen lassen muss, bevor man in die Innenstadt fährt. Die Kneipen sind voll, die Restaurants sind voll. Und da möchte man sicherlich nicht wieder zurück zum bewaffneten Kampf. Diese Gefahr besteht, glaube ich, nicht.
Ralf Socek, Korrespondent für die Berliner Tageszeitung, TAZ für Großbritannien und Irland. Ein Aufflammen von Hass und Gewalt befürchtet er nicht. Diese Gewalt hat aber damals die IRA über die Insel gebracht. Ihr Sprachrohr und politischer Arm war jahrzehntelang Sinn Féin. Inzwischen ist Sinn Féin eingebunden in die Provinzregierung in Belfast. So sieht es das Karfreitagsabkommen ja auch vor. Sie hat nun bei den letzten Wahlen Anfang des Monats sogar so viele Stimmen bekommen, dass sie nur noch einen Abgeordneten weniger stellt als die Protestanten von der Democratic Unionists Party. 1990 wäre das unvorstellbar gewesen. Sinn Féin in einer Regierung. Aber damals, als unser Kollege Ulrich Sonnenschein in Irland lebte und lehrte, da standen die Zeichen dennoch auf Veränderung, auch in Nordirland.
Es ist das Jahr 1990. Deutschland erlebt den Nachhall der freudvollen und vor allem gewaltfreien Wiedervereinigung. Im immer noch geteilten Irland sieht man diesen Prozess mit großer Hoffnung. Man hatte eingesehen, dass Gewalt letztlich nicht zum Ziel führen und eine friedliche, gemeinschaftliche Zivilgesellschaft zu etablieren helfen würde. Treibende Figur dieses Friedensprozesses, so hatte ich gelesen, sei ein gewisser Gerry Adams, ehemaliger Kämpfer in der IRA und zu der Zeit einer der Vizepräsidenten der legalen Partei Sinn Féin, die offen Sympathien mit der IRA hegte. Mit ihm wollte ich sprechen, über die Lebenswirklichkeit im geteilten Irland, über den Kampf und die zukünftigen Ziele. Nach vielen Telefonaten bekam ich einen Termin in einem der Belfaster Parteibüros. Auf dem Weg dorthin kam ich durch Viertel, deren Armut mich entsetzte. Ausgebrannte Häuser, Müll überall auf den Straßen, kein öffentlicher Nahverkehr. Die Bewohner nutzten einen selbstorganisierten Taxiservice, der Müll wurde einfach nicht abgeholt. Die Arbeitslosigkeit in diesem katholischen Teil von Belfast lag damals bei über 90%. Unscheinbar war das Haus, in dem sich das Sinn Féin-Büro befand. Die Fenster im Erdgeschoss vergittert und mit Brettern vernagelt, die blaue Tür aus Stahl ohne Klinke, dafür mit einem kleinen Fenster. An einem Kabel baumelte die Klingel. Nach mehrmaligem Läuten öffnete ein junger Mann das Fenster in der Tür und fragte unfreundlich, was ich wolle. »Ja, ich hätte einen Termin«, sagte ich, und das Fenster schloss ich wieder. Als sich die Tür dann öffnete, trat ich in einen schlecht beleuchteten Flur. Aus dem Augenwinkel sah ich in der Ecke zwei Gewehre, weitere junge Männer zogen in einem Hinterzimmer Flugblätter ab. Schnell wurde ich die Treppe hinaufgeführt in einen kleinen, blau gestrichenen Raum mit einem Sofa und einem Stuhl. Noch bevor ich mein Aufnahmegerät einschalten konnte, sagte man mir, Gerry Adams sei leider verhindert und nein, auch morgen werde er nicht zugegen sein. Stattdessen könne ich meine Fragen dem Pressesprecher stellen. Freundlich, aber bestimmt appellierte er an mein Mitgefühl. Nachdem ihr die Teilung überwunden habt, sagte er, vergesst nicht, da gibt es noch eine, mitten in Europa, mit unmenschlichen Folgen, Tag für Tag. 27 Jahre später ist diese Teilung immer noch da. Weniger spürbar zwar, aber ein politisches Faktum. Und die Zukunft ist denkbar ungewiss.
Ulrich Sonnenschein über seinen Besuch im Sinn Féin Büro in Belfast 1990. Und viele Katholiken in Nordirland finden immer noch, das ist ein von den Briten besetztes Land. Das Friedensabkommen sei eine Kapitulation gewesen. Die Positionen stehen da also immer noch unversöhnlich gegenüber. Sinnbildlich dafür, wie getrennt Protestanten und Katholiken in Nordirland bis heute sind, im Geiste, aber auch im praktischen Leben, sind die Mauern in der Hauptstadt Belfast. Wir haben bei Bernhard Moltmann eben schon kurz von Ihnen gehört. Die gibt es an diversen Stellen. Sie heißen Friedenslinien, sind aber eigentlich wohl eher Linien, um Kämpfe zu verhindern. Diese Mauern sind teilweise 10-12 Meter hoch aus Beton oder Stein, aus Wellblech mit Stacheldraht obendrauf. Wir sprechen jetzt nochmal mit Derek Scully, dem deutschen Korrespondenten der Irish Times. Herr Scully, nun sind Sie in Berlin, also wieder in einer Stadt, die ebenfalls zerschnitten war von einer Mauer. Kann man denn diese beiden Mauern miteinander vergleichen?
Nein, nicht wirklich. Also ich war vor kurzem in Belfast mit Freunden aus der ehemaligen DDR und sie waren außer sich vor Wut, als sie das gesehen haben. Sie wussten nicht, dass es sowas gibt und für sie war es noch unvorstellbar, dass es teilweise gewollt ist. Also dass die zwei Bevölkerungsseiten sagen, zwar es sieht nicht, es ist nicht schön aus, aber bis die Bevölkerungsgruppen in der Lage sind, nebeneinander zu leben ohne Provokation, ist das vielleicht, dass es diese Grenzen gibt. Die Stadt ist nicht völlig voneinander abgeschnitten wie damals in Berlin, aber man verhindert, dass jemand rübergehen kann und einfach einen Molotow-Cocktail werfen kann. Also, dass diese Provokationsmöglichkeit durch diese Grenze reduziert wird, das wird von beiden Seiten einfach anerkannt. Also, das ist für Deutschen schwer vorstellbar und ja, man hat immer gehofft, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis die abgebaut werden können.
Diese Kämpfe, die sind eben nur noch höchstenfalls Gelegenheitskämpfe. Früher war das ja ein Guerillakrieg. Wie haben Sie das als Kind erlebt?
Ja, ganz einfach. Im Radio wie jetzt, also jeden Morgen über mein Haferflocken, Montagmorgen ein katholischer Taxifahrer ist in der Nacht erschossen, Dienstagmorgen ein protestantischer Taxifahrer ist erschossen, Vergeltungsschlag gegen den Tod von den katholischen Taxifahrer und so ging es Tag für Tag und ich war in Dublin, also 1,5 Stunden von Belfast entfernt, aber Lichtjahren entfernt von dem, was da war, aber es hat mich geprägt. Ich kenne ehemalige Schüler und Studenten, mit denen ich zu tun hatte, die dort gelebt haben, das bleibt in den Knochen, in den Knochenmark. Also diese Abnormalität von Gewalt, die ein Normalfall in Nordirland war, das war einfach so lange da, dass es ist fast ein Wunder, dass es in den letzten 20 Jahren nicht mehr da ist. Und das ist das, was die Leute so nervös macht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas zurückkehrt, aber es war damals so unwahrscheinlich, dass Frieden einkehrt. Also, und das macht die Leute extrem nervös.
Und weil diese Gewalt ausbleibt, würden Sie sagen, Nordirland ist vielleicht dann doch eine Erfolgsgeschichte, weil man von diesen vielen Toten, von jahrhundertelangen Kämpfen genau geschafft hat, die abzuschütteln, diese Brutalität abzuschütteln?
Ja, also es ist eine europäische Friedensgeschichte, ein Friedenserfolg und das kann nicht oft genug gesagt werden. Es waren natürlich die Bevölkerung vor Ort, aber ganz Europa hat da geholfen, hilft bis heute mit finanzieller Unterstützung, weil wo es auch nur Aussichtslosigkeit gibt, dann Gewalt scheint immer eine legitime Möglichkeit, aber mit ökonomischer Hilfe, mit politischer Unterstützung, teilweise von deutschen Steuerzahlern durch die Europäische Union, gab es einfach einen Hoffnungsschimmer. Jetzt reisen die Touristen nach Nordirland, nach Belfast, um da zu sehen, wo Game of Thrones gedreht wird. Also vor 20 Jahren gingen die höchstens dahin, um einfach zu sehen, wo der letzte Taxifahrer ermordet wurde. Also, dass jetzt Tourismus da ist, das ist eine boomende Filmindustrie in Nordirland, dass es richtig eine vereinte Tourismusbehörde gibt. Also, das ist alle riesige Erfolgsgeschichten. Das steht auf dem Spiel. Aber genau wie in ganz Europa, viele Leute halten vieles, das für unvorstellbar ist, jetzt plötzlich in Frage gestellt durch Brexit, durch Donald Trump, diese gemeinsamen Werten. Genau das ist auch in Nordirland der Fall, aber unsere Vergangenheit ist ein bisschen blutiger und dafür sind die Nerven ein bisschen mehr blank.
Die Iren sind ja bekannt dafür, dass sie ein Wahnsinnsdurchhaltevermögen haben, sehr bescheiden sind, weit entfernt davon, das Unmögliche zu fordern mit dem Brexit beidseits der Grenze. Wie soll das für sie also weitergehen?
Also einfach Aufmerksamkeit. Also ich bin nach wie vor begeistert und ich finde, es ist Demut, wie viel in Deutschland über Nordirland berichtet wird. Also in Irland und Nordirland sagen wir, es wird mehr in Deutschland über Nordirland berichtet als in England. Also die Engländer haben so einen Bauchnabelschau die letzten Monate vor der Brexit-Abstimmung und jetzt. Und das ist Länder wie Deutschland, die einfach da hingucken und sie haben auch ihre Geschichte der Teilung. Sie wissen, wie viele Familien da auseinandergerissen wurden und was das an menschlicher Tragödie bedeutet. Und diese Aufmerksamkeit ist eine wichtige Begleiter jetzt und in der Zukunft.
Eigentlich sieht man ja momentan die Grenze noch nicht. Wie wird die sichtbar werden, diese neue europäische Außengrenze?
Und das ist der Witz, der größte Witz von dieser ganzen Geschichte. Ich habe einen Unionist-Politiker, also der für den Brexit gestimmt war. Ich habe gesagt, wie soll diese Grenze künftig aussehen? Er hat mir gesagt, das ist ein Detail, der noch zu klären ist. Also wenn diese Grenze von diesen Leuten in Nordirland als Detail betrachtet wird, das spricht Bände.
Derek Scully, der deutsche Korrespondent der Irish Times, vielen Dank. Noch leben Katholiken und Protestanten also in Nordirland in wohlmeinender Apartheid, haben wir gehört, aber die Spannungen dürften zunehmen, wenn der Brexit eines Tages vollzogen ist. Die Mehrzahl der Nordiren hat ihn nicht gewollt, muss da nun aber durch, ähnlich wie die Schotten, wobei diese Abtrennung vom Kontinent wirtschaftlich einer Amputation gleichen dürfte. Was zählt, ist nun aber das gesamtbritische Votum. Nordirland wird sich dem beugen müssen, mit all den verbundenen Folgen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirut.